Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Die notwendigen Technologien für die Energiewende sind vorhanden. Dennoch verläuft der Wandel langsamer als erwartet. Wo die größten Herausforderungen liegen, welche Folgen sich daraus ergeben und welche Maßnahmen nötig sind, um die Energiewende zukunftssicher zu gestalten, erörtert Michael Köttrich, die Presse, mit Michael Sponring, Territory Leader Energy, Utilities and Resources bei PwC Österreich. Der Talk findet im Rahmen des Reformclubs der Presse statt. In diesem Club diskutieren Entscheiderinnen und Entscheider, wie dieses Land auf Kurs gehalten werden kann. Er will Veränderungen anstoßen, Reformen initiieren und konkrete Ideen liefern, wie die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gesichert werden kann. Im Zentrum der heutigen Folge die Energiewende.
Michael Sponring, es heißt ja immer wieder, die nötigen Technologien für die Energiewende sind vorhanden und trotzdem läuft die Energiewende nicht so geschmeidig, wie man es vielleicht erwarten darf. Woran liegt das?
Wir sind ja in Österreich ein Land, das, ich sage einmal, bevorzugt mit Wasserkraft ausgestattet ist und wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten vieles an der neuen Technologie, den neuen Erneuerbaren wie Wind oder Photovoltaik umgesetzt haben. Es kommen dazu noch neue Technologien wie Batteriespeicher, die sich erst etablieren, aber am Ende hängt es an den gesetzlichen Vorgaben, an den Genehmigungen, an den Genehmigungsdauern und zuletzt auch an der Politik und der Bevölkerung, ob die mit der Akzeptanz der Energiewende überhaupt leben wollen. Und das sind die größten Herausforderungen in diesen Zeiten.
Wenn es um Regulatorien geht, dann schielt man sehr schnell nach Brüssel. Wie viel ist da hausgemacht in Österreich und was kommt da von EU-Seite?
Also es gibt natürlich die klassischen Vorgaben aus der RED III, Renewable Energy Directive 3, die in die staatliche Gesetze umgesetzt werden muss. Österreich hat das schon die letzten 1,5-2 Jahre versucht, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz neu auf den Weg zu bringen. Wir sind, glaube ich, schon sehr weit. Trotzdem ist es bis dato immer noch nicht in Kraft getreten. Und damit erschwert das natürlich manche Planungssicherheit für die Unternehmen, ihre Projekte hier tatkräftig umzusetzen und das in einem vernünftigen Zeitplan.
Was würde es sonst noch helfen, regulatorisch, um mehr Bewegung hineinzubekommen in die Energiewende?
Also helfen, Anreize schaffen, hilft immer. Das muss aber nicht unbedingt nur finanzielle Anreize sein, sondern einfach Investitionssicherheiten supporten, gewisse Zonierungen und so weiter, wo man Projekte leichter realisieren kann, weil, wie wir wissen und wie wir gerade gesehen haben in den letzten Monaten, wenn zu viel Strom produziert wird zu gleicher Zeit, kann das auch Probleme herbeiführen. Und gerade hier haben wir dann die Probleme im Netz. Und um das abzuwiegen, gilt es auch hier mit digitalisierten Technologien und, wie gesagt, auch Anreizen zu agieren, um die Player hier zu unterstützen, um alles möglich zu tun, dass die Energiewende dann zum Erfolg wird.
Das Stichwort Netze ist gefallen. Die Netze sind ja auch ein Engpass, wenn es um die Energiewende geht. Können Sie die aktuelle Lage ein bisschen skizzieren und auch sagen, was geändert werden muss?
Wir haben in Österreich sehr gut ausgebaute Netze. Wir haben in den letzten Jahrzehnten brave Arbeit geleistet. Es wurden die Netze nicht nur vergoldet, sie wurden wirklich in einem guten Zustand gebracht. Viele Untersuchungen zeigen, dass so etwas wie in Spanien, in Österreich eher weniger sein kann, dass es da zu einem ungeplanten Ausfall kommt. Wir haben sehr niedrige Ausfallsraten in Minutengröße zu verzeichnen pro Jahr. Und das ist durchaus, ich sage, Weltrekord verdächtig, aber die Netze sind mal das Backbone der Energiewende und je mehr wir dezentrale Erzeugungseinheiten haben und einspeisen und an die Kundinnen und Kunden bringen, desto genauer muss das Netz demnach gesteuert werden. Und das hat alles seinen Preis und seine Genehmigungsdauer. Und wir waren jetzt in den letzten Jahren sehr schnell unterwegs mit gerade dem Ausbau der Photovoltaik zum Beispiel. und das wurde aber zu wenig gesteuert. Und wenn das jetzt seitens der Regulierungsbehörden, seitens der Gesetzgeber besser gesteuert wird, tun wir uns hier leichter und können sicherer in die Zukunft schauen.
Wenn Sie sagen bessere Steuerung, was kann man darunter verstehen?
Ich glaube, die Orchestrierung zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern ist einfach wichtig. Dass der ÖNIP, der österreichische Netzinfrastrukturplan, den gibt es ja. Aber den müsste man genauer, ich sag mal, öfter mit allen Beteiligten diskutieren und verbessern, sodass der Ausbau in Line geht zwischen Netz- und Erzeugungseinheiten. Und vielleicht die neuen Technologien, wie ganz zuvor angesprochen, wie Batteriespeicher, die auch optimal inkludieren kann in diesem Ausbau. Selbst das würde helfen, mögliche Kosten für den Netzausbau eventuell sogar zu reduzieren.
Sie haben die Kosten angesprochen. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da und was muss investiert werden, damit das Netz auch zukunftsfit bleibt?
Vielleicht will ich da unterscheiden. Es gibt in Österreich die Zahlen, die gehen rund um 53 Milliarden Euro für das Verteilnetz und das Übertragungsnetz. Das Übertragungsnetz alleine wird mit 9,5 Milliarden angegeben bis 2040 und die Differenz, die rund 44 Milliarden für das Verteilnetz. Auf der anderen Seite liest man Beträge 100, 110 Milliarden bis zu 178 Milliarden Euro. Um das aufzuklären, bis 110 Milliarden Euro betrifft das die ganze Energielandschaft, die Energieversorger, die Produzenten, die Netzbetreiber und alle, die dabei sind. Bis zu 178 Milliarden betreffe das auch die energieintensive Industrie, dass die ihre Prozesse so gut als möglich erneuerbar umstellen und hier die Stromwende möglich machen. Also man sieht schon enorme Summen, die hier auf den Tisch gelegt werden müssen.
Das sind große Beträge, Sie haben es gesagt. Wo soll das Geld herkommen?
Grundsätzlich haben die Netzbetreiber, wenn man jetzt einmal zumindest beim Netz bleibt, ja ein Regulierungsmodell, das das eingesetzte Kapital und sozusagen ihre erworbenen Assets verzinst und sie dadurch einen Gewinn erwirtschaften dürfen. Bei diesen Zusatzinvestitionen scheinen sich natürlich jetzt die Geister. Einerseits haben die Holdingunternehmen die Gefahr, wenn sie viel Geld aufnehmen müssen, dass ihr Rating verschlechtert wird. Auf der anderen Seite, wenn die Zinssätze sinken würden, bedeutet das für die Netzbetreiber, dass ihre Renditen sinken. Also man ist da irgendwo ein bisschen im, auf Dialekt österreichisch, Wiggelwoggel zwischendrinnen und muss hier einfach eine goldene Mitte finden, um diese Investitionen tatsächlich umsetzen zu können.
Das heißt, Eigenkapital ist genug da oder mangelt es auch am Eigenkapital?
Es mangelt auch am Eigenkapital, beziehungsweise ich würde es anders formulieren, man kann dritte Gelder von Pensionsfonds, von privaten Industrieunternehmen in Österreich behalten, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, in Infrastruktur wie Netze zu investieren. Das vermag aber detaillierte Abstimmung mit allen Stakeholdern, wie die Geldeinbringung, aber auch dann die Rückführung wieder möglich wird und was mit welcher Rendite hier zu erwarten sein wird. Aber man spricht darüber und es wird sich wohl in den nächsten Monaten weisen, in was für Richtung man hingehen wird.
Es wird so früh sein, es wird so bald sein, dass hier eine Entscheidung fällt?
Ich glaube, es ist an der Zeit in Österreich mit dieser wirtschaftlichen Situation, dass wir schneller agieren sollten als in den letzten Monaten und Jahren. Da bin ich einmal sehr positiv, weil auch die aktuelle Regierung hier wirklich Zugeständnisse macht. Sie versucht es zumindest zu machen. Wir wissen als gelernte Österreicher, das ist oft schwieriger, das vorherzusehen. Aber aufgegeben wird ein Brief. Wir hoffen alle, dass die notwendigen gesetzlichen Vorgaben ehestmöglich vorgegeben werden.
Wird man mit diesen Instituten, die es bereits gibt, das Auskommen finden? Oder wird man neue Formen der Finanzierung sich überlegen müssen, die vielleicht noch nicht so gängig sind?
Man wird auf die Instrumente, die man kennt, seien es Green Bonds, seien es vielleicht sogar PPP-Modelle, was auch immer, zurückgreifen. Aber es ist hier auch dieser staatlich geförderte Eigenkapitalfonds in Diskussion, wo man überlegt, wie der Staat einsteigen könnte, um die Finanzierungskosten hier zu senken. Neben dem Kapital, neben dem notwendigen Kapital, das hier beschafft werden muss, ist aber auch anzumerken, noch einmal, dass man selbst die Technologien nehmen und sich zur Brust nehmen sollte. Allein durch KI-unterstützte Schalthandlungen wird vieles, was man an Kupfer und Aluminium investieren müsste, obsolet und würde dadurch die Kosten senken. Auf was ich darauf hin möchte, mehr OPEX-Regulierung als CAPEX-Regulierung, das heißt auch Softwarelösungen zulassen, das ist bis dato nicht wirklich möglich und das würde viel helfen, auch diese Finanzierungsvolumina etwas herunterzubekommen.
Was muss da passieren, dass sich das ändert, dass dieses Regelungsregime verändert wird?
Hier wird die Notwendigkeit sein, dass auch die Regulierungsbehörde sehr innovativ und offen in die Zukunft blickt und mit der Branche verschiedene Ansätze diskutiert, aber auch dann möglich macht.
Ein großes Thema ist die Elektrifizierung der Industrie. Aus der Industrie kommt ein Großteil der CO2-Emissionen. Wie sehen Sie da Möglichkeiten, dass hier ein großer Beitrag auch von der Industrie geleistet wird?
Die Industrie ist wirklich einer der großen CO2-Verursacher, 30-35% aktuell hier in Österreich. Es wird schon viel versucht, allein Kostenthema, weil wenn für ein Unternehmen eine neue Technologie kosteneffizient ist, ist das natürlich schon der erste Anreiz, sowas zu tun. Es werden Prozesse von fossilen Energieträgern auf Strom umgestellt, aber noch zu wenig. Aber das größte Problem sind die, ich sage mal, H2EB-Prozesse der Industrie, die einfach Erdgas oder grünen Wasserstoff benötigen würden, um ihre Prozesse grün zu machen. Und wie wir wissen, gibt es leider jetzt abseits vom Strom noch zu wenig grünen Wasserstoff, um das zu realisieren. Beziehungsweise, warum kommt er nicht so schnell, wie man vor 2-3 Jahren noch gedacht hatte? Weil er einfach zu teuer ist. Aber da sind schon Möglichkeiten da, auch die Industrie zu unterstützen. Aber die aktuelle volkswirtschaftliche Situation lässt das auch eher schwer zu im Moment.
Welche Wege sprechen Sie da an?
Ich glaube einfach, dass der Wirtschaftsmotor im Moment ruckelt und insofern ist man da schon ein bisschen nach dem Motto, gesund gestorben ist auch tot, unterwegs und muss einmal schauen, wieder das Geld zu verdienen. Wenn man das Geld verdient, wird man es eh auf jeden Fall in grüne Investments investieren und somit auch die eigene Zukunftsfähigkeit unterstreichen. Aber aktuell ist das zurzeit nicht so einfach.
Sie haben den Wasserstoff angesprochen. Wie schaut es aus mit CO2-Speicherung? Das ist ja auch ein Thema, das immer wieder diskutiert wird.
Carbon Capture and Usage ist ein wichtiges Thema, auch meiner Meinung nach. Es ist gesetzlich am Papier, es ist noch nicht zugelassen in Österreich, in anderen europäischen Ländern sehr wohl. Es ist der Plan, dass es mit der nächsten Gesetzgebung auch mitgedacht wird und auch möglich wird. Das ist auch wichtig, gerade für die Zementindustrie zum Beispiel. Wie groß der Anteil am erneuerbaren Geschäft oder an der Energiewende ist, kann man gerade jetzt in Österreich, glaube ich, noch nicht wirklich bestätigen. Was aber wichtig ist, dass es zugelassen wird, weil es gibt einige Industrieunternehmen, die es auf jeden Fall brauchen würden und es auch nutzen würden.
Wir sind bei der Energieeffizienz angekommen. Das ist ja ein unterschätzter Hebel. Da würde doch wesentlich mehr gehen. Warum wird dieser Hebel so wenig oder zu wenig im Moment noch genutzt?
Bei der Energieeffizienz muss ich unterscheiden. Ich unterscheide zwischen den Privathaushalten, die, ich glaube, schon die Energieeffizienz kennengelernt haben, gerade zu Corona-Zeiten, wo die Heizungsrechnungen enorme Beträge ausmachten und wenn man dann nur 2-2,5 Grad die Temperatur runterbringt, man sich bis zu 50% der Energiekosten spart und eigentlich keinen Komfortverlust verzeichnet. Bei den Industrieunternehmen haben einige auch schon vorgearbeitet, um ihre Prozesse zu optimieren, weil es auch ein Kostenthema ist. Aber am Ende ist die beste Kilowattstunde immer noch die, die nicht verbraucht wird. Und auf das müsste man halt einfach noch mehr setzen. Aber ich glaube, dass das Thema schon mitgedacht wird. Es geht halt nicht alles von heute auf morgen.
Können wir dann noch einmal ein bisschen unterscheiden zwischen der Industrie und der privaten Nutzung? Wo sehen Sie da große Möglichkeiten in den beiden Bereichen?
Also im privaten Umfeld ist es sicher gerade im Altbau der Fenstertausch und vielleicht dann wirklich auch der Heizungstausch, wenn möglich. Stichwort Wärmepumpen, Hochtemperatur-Wärmepumpen oder auch Fernwärme, sobald die Fernwärme dann zum Beispiel in Wien dann vielleicht doch mehr mit Geothermie erzeugt wird und der Gasanteil sinkt. Aber es fängt an von kleinen Maßnahmen und Dichtungen, die man einsetzt, dass man im privaten Haushalt was machen kann.
Die Sanierungsrate geht aber trotzdem zurück.
Die Sanierungsrate ist leider nicht da, wo sie hin soll. Die wäre ja geplant bei 2,8% gewesen, ist aber aktuell bei 1,5%. Und hier sieht man, dass auch im privaten Haushalt und auch bei den Wohnbauträgern einiger Aufholbedarf besteht.
Vielleicht kann man das noch kurz erklären, was die Sanierungsrate genau besagt.
Die Sanierungsrate bedeutet, dass pro Jahr bei einer Sanierungsrate von 3% würde ich in 35 Jahren alle Häuser sanieren.
Das ist der private Bereich. Und im industriellen Bereich, wo sehen Sie da Möglichkeiten und Chancen?
Also ich glaube, im industriellen Bereich ist einmal zu unterscheiden, ist es die energieintensive Industrie oder ist es, was nicht anders bedeutet, als dass 20% der Kosten, der Materialkosten Energie wären, die schon viel gemacht haben, weil es einfach in ihre Marge drückt. Alle anderen KMUs oder Industrieunternehmen sollten einfach neben ihren Standorten und auch die Wärme-Kälte-Aufbringung optimieren und analysieren, aber auch natürlich ihre Produktionsprozesse dahingehend evaluieren, ob es vielleicht irgendwo sinnvoller und energiesparender vonstatten geht. Zudem ist gerade an der Zeit aktuell, glaube ich, die Möglichkeit für Industriebetriebe in die Eigenerzeugung mit zu investieren und somit einen Teil auch mitzubringen in der Energieproduktion und dann den auch möglichst selber nutzen und zuletzt vielleicht auch noch netzdienlich agieren mit ihren Prozessen, um somit auch ihre in Zukunft dynamischen Netzentgelte etwas zu reduzieren.
Jetzt in diesen Wochen im Herbst schauen viele nach Brasilien, dort wo die Klimakonferenz stattfindet. Wie schätzen Sie das ein, das Bewusstsein in der Bevölkerung, egal ob das jetzt Private sind oder auch Entscheidungsträger in der Industrie und in der Wirtschaft, wie sieht es da aus mit dem Bewusstsein für den Energiewandel?
Grundsätzlich ist die Energiewende oder die grüne Energie überall sehr gut angenommen. Umfragen sprechen von Quoten von über 80% Zustimmung, würde man meinen. Wenn man dann gerade im Jahr 25 durch Österreich schaut, der Januar hat begonnen mit der Gegenwindabstimmung in Kärnten. In Oberösterreich hat man Windparks abgelehnt. In Tirol ist man gegen den Ausbau von Pumpspeicherkraftwerken. Da sieht man, dass wenn es dann ernst wird, die Leute doch dagegen sind. Und die oft zitierte Not in my Backyard-Gruppe, man muss sich schon vorstellen, wenn vor einem Haus ein Windrad errichtet wird, ist das nicht schön. Aber wenn wir alle gemeinsam an eine grüne Zukunft glauben wollen, darf das nicht der Stock der Stein im Weg sein.
Was braucht es für Erzählungen, dass diese Not in my Backyard-Bewegung kleiner wird? Dass man das gemeinsame Große sieht?
Ja, man muss, glaube ich, die Bevölkerung einfach abholen. Sowohl von der Politik, aber auch von den Unternehmen, von den Energieversorgern. Einerseits von der guten Kommunikation, andererseits aber auch von einer gewissen Beteiligungsmöglichkeit. Energiegemeinschaften, gemeinsame Erzeugungsanlagen, vielleicht reduzierte Preise, wenn man Betroffene ist in dem Zusammenhang, wären möglich, um diese Bewusstseinsbildung zu stärken. Aber tue Gutes und rede darüber, hilft bei solchen Sachen meistens.
Sie haben die Energiegemeinschaften angesprochen, da gab es ja gefühlte Rückschläge jetzt in letzter Zeit. Wie kann man das wieder so gestalten, dass es interessanter, attraktiver wird?
Also da muss man ja auch unterscheiden bei den Energiegemeinschaften. Gibt es Bürgerenergiegemeinschaften oder gibt es erneuerbare Energiegemeinschaften? Bei den erneuerbaren Energiegemeinschaften ist es so, dass die hauptsächlich durch die Netzgebührenreduktion von bis zu 60% auch wirtschaftlich attraktiv sind. Das Problem ist einfach, dass tagsüber der Photovoltaikstrom, der am häufigsten als Energiequelle bei den Energiegemeinschaften verwendet wird, einfach zu negativen Preisen führt und die Preise und der Strom in dem Zusammenhang nicht abgegeben werden kann. Und das bringt das Modell etwas durcheinander. Ich glaube, wenn man dort und da an den Drehschrauben ein bisschen festhält und weiter verfeinert die Usability, dann bekommt man da schon wieder die Sache in Griff.
Michael Spondring, zum Abschluss. Um den Energiewandel wirklich voranzutreiben, was sind die nächsten Schritte, die jetzt gesetzt werden müssen?
Das Allerwichtigste ist ein gesetzlicher Rahmen. Wir brauchen Entscheidungshilfen für unsere Investitionen, um sowohl die Unternehmen abzusichern in ihrer Planung, aber auch gewisse Geldgeber wie Banken in Sicherheit zu wiegen, dass die mit vollem Elan in die Zukunft investieren können und hier kein Risiko aufbauen. Auf der anderen Seite muss sich wirklich jeder und jede Österreicherin zu Herzen nehmen, einen Beitrag zu leisten, wenn es möglich ist, mit eigenen Photovoltaikanlagen. Ein Elektroauto kann auch bald einmal bei der Entscheidung eines neuen Fahrzeugs dazu beitragen, dass man einen Teil grüner macht und einen Teil der Energiewende in Strom vorantreibt. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele, die in Zukunft hier auch folgen werden.
Das war der Presse-Podcast im Rahmen des Reformclubs zum Thema Energiewende. Wir bedanken uns fürs Zuhören.